Hallo und herzlich willkommen zu bauherrminuswerden.de, die Anlaufstelle für Bauherren und die, die es werden wollen. Mein Name ist Maxim Winkler, ich bin Architekt und Bauherr und möchte dir dabei helfen, Bauherr zu werden. Heute in einem spannenden Interviewformat.
Insofern spannend, weil ich zwei Gäste zu Gast habe. Das heißt, wir sind zu dritt, die jetzt aufnehmen. Einmal der Manfred, hallo Manfred.
Hallo.
Und einmal der Chris, hallo Chris.
Hi Maxim.
Wir haben uns bei Manfred getroffen, denn der Manfred macht was ganz Besonderes. Der Manfred hat sich dafür entschieden, bei seinem Bestandshaus aus den 70ern die Heizung auszutauschen zu einer Wärmepumpe.
Ja, genau.
So. Und der Chris ist bei uns, weil der Chris sich dafür entschieden hat, den Manfred dabei zu unterstützen. Genau. Und also das heißt, wir haben einmal eine Bauherrenperspektive, die uns aufzeigen kann, was waren da für Gedanken am Anfang, wie hat man sich informiert, wie ist man in das Thema reingekommen, was für Ängste, Sorgen hatte man gehabt. Und dann haben wir gleichzeitig den Handwerker, der das Ganze auch ausführt mit dem Chris, die natürlich eine andere Perspektive darauf haben, die gewisse Vorbereitungen brauchen, damit die dann nachher gut arbeiten können. Also deine Perspektive ist, finde ich, auch ganz, ganz spannend. Von daher finde ich diese Dreierkonstellation, die wir jetzt heute haben, interessant. Und wir haben uns auch hier live getroffen bei Manfred daheim. Deswegen hört man vielleicht, ich bin mir nicht sicher, ob das rausgefiltert wird oder nicht, aber man hört vielleicht noch das ein oder andere Vogelgezwitscher und vielleicht noch den ein oder anderen Abbruchhammer, weil parallel noch gearbeitet wird. Und dann sind wir eigentlich schon genau in dem Thema. Die Wärmepumpe wird installiert. Manfred, kannst du uns vielleicht noch mal kurz was zu deinem Haus sagen? Also wo befinden wir uns gerade? Also wir sind, örtlich gesehen sind wir zwischen Stuttgart und Karlsruhe. Ja, man kann so sagen, so irgendwo dazwischen. Aber jetzt zu dem Haus, das Bestandshaus. Was hat es für Voraussetzungen oder welches Baujahr und so weiter? So ein paar Eckdaten vielleicht, dass wir das mitnehmen können.
Ja, also es ist ein Fertighaus, wurde 1974 gebaut. Ich muss dazu sagen, meine Frau und ich sind 1980 eingezogen. Ja. Wir sind ja hier in der Nähe von Weissach, vom Branchenentwicklungszentrum. Da hat meine Frau gearbeitet und ich. Mhm. Und dann haben wir uns 1980 das Haus gekauft und haben drei Kinder und fühlen uns hier auf dem Land sehr wohl.
Genau, das ist eigentlich ja insofern ein spannendes Projekt, weil... und dann die Frage an Chris. Ich habe ein Fertighaus aus den 70ern. Fertighäuser, kann man darüber denken, wie man will. Mittlerweile sind sie auf einem recht hohen Standard. Ne? Damals, aus den 70ern, war das natürlich jetzt eine Voraussetzung. Da hat man einfach anders gebaut, wie man heutzutage baut. Ganz, ganz klar. Chris, hast du das oder erlebst du das oft, dass man Fertighäuser umrüstet, wo man die Heizung tauscht?
Ja, tatsächlich haben wir die letzten Wochen vermehrt Fertighäuser gehabt, gerade aus den 70ern, 80ern, ja, die jetzt auf Wärmepumpen umsteigen. Und tatsächlich war die Bausubstanz bei den Häusern, wo wir uns jetzt im Endeffekt bewegt haben, eigentlich recht gut. Also wir hatten jetzt nicht irgendwie feuchte Keller oder schlechte Decken. Wir merken das oft beim Bohren, muss man sagen, wie gut kommen wir mit unseren Bohrhammern durch. Und da kann man auf jeden Fall nichts Negatives
sagen. Okay, sehr cool. Die Sache ist ja, die Fertighäuser haben ja dann meistens einen massiven Keller, wie auch immer, ne? Und ja, dann kommt halt eben das Fertighaus oben drauf und in der Regel geht ihr durch den Keller durch, ne?
Genau, wir sind meistens im Keller, wenn wir Heizkörper tauschen müssen, da kommt es dann öfters, dass man dann natürlich merkt, okay, da hat man keine massiven Wände mehr, sondern im Fertighaus dann halt eher mal irgendwelche Holzthematiken.
Ja.
Da ist es dann öfters, dass wir es daran merken, aber oft ist es tatsächlich so, dass wir an die Heizkörper nicht ran müssen, was man davor berechnet. Aber da gehen wir später wahrscheinlich nochmal drauf ein. Von dem her gibt es da tatsächlich alles.
Ich fand das auch ganz interessant. Also ich habe jetzt auch den Sanierungsfahrplan angeschaut, der vorab natürlich auch erstellt wurde. Und interessant ist ja, dass der Endenergiebedarf bei 242 Kilowatt pro Quadratmeter pro Jahr liegt, was eigentlich ein sehr schlechter Wert ist, so betrachtet, wenn man jetzt nur rein auf die Werte betrachtet. Ja? Das heißt, wir haben eine Situation, die stellvertretend für ganz, ganz viele Häuser eigentlich herangezogen werden kann. Beispielhaft. Ja?
Ja.
Also wir finden ein Gebäude aus den 70ern in einem Zustand vor, der nicht optimal ist. Und jetzt hast du dich dafür entschieden, die Heizung zu tauschen. Was wurde noch an der Außenhülle verändert im Vorhinein? Oder wurde überhaupt was verändert?
Ja, also an der Außenhülle wurde nichts verändert. Das Einzige, was wir gemacht haben, wir haben neue Fenster eingebaut. Und dann haben wir zusätzlich noch das Dach isoliert.
Okay.
Und vor circa 20, 25 Jahren haben wir dann noch eine Solaranlage aufs Dach gebaut.
Vor 20 Jahren,
okay. Vor 20, 25 Jahren. Und wenn man dann was zum Ölverbrauch sieht, haben wir über die Jahre so im Schnitt 1.000 bis 1.100 Liter Öl im Jahr benötigt. Somit aus meiner Sicht für ein Haus ist es nicht sehr viel. Also es ist gut isoliert, dann das Dach nachisoliert, neue Fenster.
Wann hat man die Fenster und das Dach gemacht nochmal?
Das Dach habe ich vor circa 10, 15 Jahren gemacht.
Okay.
Und die Fenster vor 3, 4 Jahren.
Okay, also die Fenster relativ frisch, sage ich jetzt mal. Ja, das Dach auch schon ein bisschen älter. Wobei für eine Dachdämmung, also da wurde eine Zwischenspandämmung reingezogen? Oder?
Nein, das Dach, also das Dach.
Die oberste Geschossdecke.
Dach ist kalt, aber quasi die Decke ist gedämmt.
Also wir haben die Situation, wir haben ein nicht ausgebautes Dachgeschoss.
Ja.
Und da wurde die oberste Geschossdecke gedämmt, was ja eigentlich... Und du hast gesagt, vor 15 Jahren, was ja eigentlich immer so eine einfache Sofortmaßnahme ist, wenn man den Sanierungsfahrplan macht. Aber kommen wir auch nochmal gleich drauf zu sprechen. Wie war deine Journey, wollte gerade auf Deutsch sagen, ist mir das Wort nicht eingefallen. Wie war deine Reise dahin, dass du dich entschieden hast, okay, hey, ich muss vielleicht was an der Heizung machen. Also was waren deine Gedanken, was waren denn deine Beweggründe dazu?
Ja, also im Prinzip zwei Beweggründe. Zum einen bin ich Ingenieur und mache schon mein ganzes Leben lang Simulationen. Hm. Jetzt nicht für Häuser, mehr in der Automobilindustrie.
Ja.
Also eigentlich die Technik begeistert mich. Das war ein Sprung. Warum muss ich Öl verbrennen? Mit dem Haus fährt man nicht. Ja, das steht da. Warum muss ich da Öl verbrennen? Und du hast vorher schon genannt, wir wohnen hier mitten in der Natur.
Ja.
Vögelgezwitscher. Ja. Und dann wollte ich schon mein Haus CO2-neutral, also warum muss ich da irgendwas verbrennen, um das anzuheizen? Also da einmal der Umweltschutz war für mich wichtig und natürlich als Technikfreak auch die neue Technik. Und was für mich der Hauptgrund war, irgendwann wusste ich, muss ich meine Ölheizung wechseln.
Ja.
Und ich plane gern, simuliere vorher und ich wollte jetzt nicht unter Druck nach dem Motto, jetzt ist November, Dezember, meine Ölheizung ist kaputt.
Ja, genau.
Ich muss irgendjemanden anrufen, der kommt, baut mir vielleicht irgendwas ein. Ich muss alles bezahlen, was so da ist. Ich wollte da eine Planungssicherheit und das habe ich mit MKE da gefunden. Die haben sich die Zeit genommen, haben sich das Ganze angeschaut und wir konnten dann wirklich, wir haben jetzt den 30. April, so planen, dass wir ohne irgendwelche zu frieren, was auch immer, die Heizung in aller Ruhe umbauen könnten.
Chris, eine Frage an dich, weil du ja, ihr habt euch vielleicht nochmal, genau, das können wir vielleicht nochmal am Anfang jetzt nochmal sagen, ihr kommt ja eigentlich aus der Kältetechnik oder Anlagentechnik, ne?
Genau.
Ihr habt euch aber jetzt spezialisiert auf den Wärmepumpenaustausch oder halt, ihr macht halt nur Wärmepumpen, ihr macht jetzt keine Heizungssanitärarbeiten, sonstiges, also gut, Heizungarbeiten, ja, aber keine Fußbodenheizungen verlegen oder keine Sanitärarbeiten, sondern ihr habt euch einfach spezialisiert auf die Wärmepumpen, die einzubauen, die Heizungssysteme und macht es auch nur mit Weiland.
Fast weil es ist so, wir von MKE haben uns damals entschieden, zwar wir sind noch, wie gesagt, aus der Kältetechnik, haben wir tatsächlich gesehen und gemerkt, dass ganz viele Wärmepumpen auf dem Markt falsch projektiert, falsch eingebaut werden und tatsächlich oft, sage ich mal, auch in Werkseinstellungen laufen. Also was wir immer sagen, also überhaupt nicht aufs Objekt eingegangen, sondern der Klassiker, großer Kessel, große Heizungen drin, also kommt eine große Wärmepumpe rein. Ich hatte in meinem privaten Umfeld da auch ein paar Kontakte, wo das passiert ist und hatte mich dann oft auch mit meinen Leuten ausgetauscht. Die haben immer alle gesagt dann, hey, du hast so eine große Kompetenz mit deinen Jungs, geh doch in die Richtung. Und dann haben wir das gemerkt und haben gesagt, ja, machen wir. Und dann sind wir, im Endeffekt haben wir uns da noch tiefer reingearbeitet, haben uns dann auch Partner angeschaut, mit denen wir im Endeffekt Kooperationen starten können, und haben da wirklich ganz klassisch eine Analyse gemacht, welcher Partner kann uns das Beste liefern. Was uns aber ganz, ganz wichtig immer ist, das Beste für uns ist oft auch das Beste für den Endkunden.
Yeah.
Gerade Serviceleistungen. Und da sind wir dann tatsächlich bei Weiland gelandet. Es gibt andere Hersteller, die bestimmt noch einen Euro günstiger sind, aber die liefern nicht das Gesamtpaket wie Weiland mit einer starken Servicemannschaft. Die Leute sind erreichbar. Man hat eine gute Technik. Wir sagen, man merkt es immer, wenn man die Wärmepumpe mal in der Hand hat.
Yeah.
Also es gibt andere Wärmepumpen, wenn man da mal die Seitenverkleidung wegmacht, da hast du Angst, dass sie dir wegfliegt und die Hände aufschneidet. Bei den Weiland-Produkten ist es echt so, da musst du Angst haben, dass sie dir auf die Stahlkappenschuhe fliegt. Das ist halt einfach Qualität.
Ja.
Das Gute ist, die Maschinen laufen, wir können uns aus der Ferne drauf zuwählen. Wir bekommen von Weiland die Tools, dass wir die Anlagen selber auslegen können. Das ist uns immer ganz wichtig. Also wir projektieren und planen unsere Anlagen für die Kunden alles selber.
Ja.
Und da war halt im Endeffekt am Schluss die perfekte Konstellation zwischen MKE, Mailand und ich denke auch für den Endkunden, der dann wirklich ein gutes Produkt bekommt, einerseits von Mailand als Hersteller und von MKE als, sage ich mal, Fachmann, der das dann vor Ort einbaut und dann zukünftig auch betreibt. Und das Gute ist, wir sagen das immer den Kunden auch, es ist natürlich ein Thema, es wird irgendwann mal der Tag X kommen, wo die Anlage auch mal steht und wir können nicht sofort da sein. Da kann man dann auf Weiland zugehen, die auch eine Servicemannschaft hat, die dann auch einspringen kann. Das ist einfach, denke ich, für den Endkunden einfach eine doppelte Sicherheit. Und ich glaube, es war auch bei dir dann ausschlaggebend, gute Fachmann vor Ort zu haben und eine gute Herstellerfirma, die das dann alles verbindet.
Genau, sehr gut. Und weil du gesagt hast, ja, aber nicht überall, was war jetzt das
nicht überall? Genau, das nicht überall war. Wir sagen es immer offen, wir sind sehr Weiland-verliebt. Aber wir führen eine offene Beziehung.
Ah ja, okay.
So sagen wir das immer. Und das ist aber auch von beiden Seiten so. Wenn es einen Kunden gibt, und das ist wieder, wo man sagen muss, am Schluss ist der Kunde derjenige, der uns dann doch noch mal ein bisschen mehr am Herzen liegt. Das muss man einfach so sagen. Wenn es ein Produkt gibt von Weiland, was aber nicht zu 100% für den Kunden passt, dann gibt es noch ein, zwei andere Hersteller, wo wir drauf zurückgreifen.
Ja, verstehe.
Aber es muss halt matchen.
Ja.
Und das meine ich mit nicht nur, also ich sag mal so 80% bis 90% brauchen wir tatsächlich Weiland-Produkte in größeren Leistungsklassen, wo Weiland sich noch gerade hinentwickelt. Da sind wir auch echt happy, weil dann können wir die Quote noch ein bisschen steigern. Da greifen wir noch auf einen anderen Hersteller zurück, der einfach auch Leistungsgrößen ab 20 kW liefern kann. Oder bis 15 und 20 kW. Ist aber eher die Seltenheit, weil das sind dann oft so sehr, sehr große Familien, Mehrfamilienhäuser, die auch nicht sanieren wollen.
Ja.
Deswegen, dieses
alleine. Verstehen. Alles klar.
Genau.
Gut. Jetzt wäre die Frage, also wir haben jetzt die Motivation gehört gerade von Manfred. Wie kriegst du das mit? Oder kriegst du das überhaupt mit, was die Motivation war bei den Objekten, wo du dann den Wechsel machst?
Tatsächlich ja, weil uns das auch immer ganz arg wichtig ist. Also wir setzen uns mit den Kunden auch zusammen, hören rein. Was uns immer ganz wichtig ist, was will der Kunde?
Ja.
Also nicht nur neue Wärmepumpe, klar.
Ja.
Das sage ich mal immer, das Endprodukt.
Sondern
es gibt so viele Zwischensets, die Kunden wichtig sind, die wir wirklich abfragen und sagen, was willst du wirklich?
Ja.
Und da hören wir dann schon oft raus, ist es dann der CO2-Gedanke, ist es einfach das Thema, ich habe jetzt eine sehr große V-Anlage auf und dann, oder es ist einfach, ich möchte die Unabhängigkeit von Gas, weil ich doch ein bisschen Angst habe, dass mal da irgendwas sein sollte. Das hören wir schon raus, gehen da auch drauf ein und versuchen, die Leute dann auch dementsprechend zu sensibilisieren und abzuholen in allen Bereichen.
Ich finde es eigentlich, weil du jetzt auch wieder die PV-Anlage genannt hast, ne? Ich finde es eigentlich immer ganz interessant zu hören, dass die PV-Anlage oftmals so der Einstieg in die Thematik ist, ja, weil es so ein relativ einfach oder es ist zumindest einfacher zu vermitteln, vielleicht. Und dann finde ich das Schöne an PV-Anlagen ist ja, man kann das richtig beobachten und sehen, wie sind die Verbräuche, warum ist da jetzt ein Ausschlag da und so weiter und so fort. Und dann setzt man sich mit dem Thema einfach bewusst auseinander. Ne? Und ich glaube, dass danach sozusagen der Schritt folgen kann, dass man sagt, hey, okay, was habe ich denn noch, was ich machen kann? Ah, ist es vielleicht die Heizung? Ist es vielleicht die Außenhülle, die ich dämme und so weiter und so fort? Manfred, wie war das jetzt bei dir, nachdem du dann gesagt hast, okay, du willst es jetzt machen? Wo hast du dann dich informiert? Was waren deine Informationsquellen? Wie bist du an deine Informationen dann gekommen dann tatsächlich?
Ja,
Ja, also vielleicht ganz kurz zur PV-Anlage. Da spürt man sofort am Geldbeutel.
Ja.
Quasi, wenn das Ding läuft, dann gehen die Stromkosten in den Keller.
Ja.
So, wie informiert man sich? Wie gesagt, ich komme aus der Simulation, man geht ins Internet und guckt da mal verschiedene Firmen, welche Konzepte gibt es an Wärmepumpen. Und ja, dann fiel bei mir relativ schnell auf die Firma Weiland, weil die sehr verbreitet ist. Und dann fragt man danach und dann bekommt man jetzt MKE als Partner. Und für mich ist es immer sehr wichtig, ein persönliches Gespräch. Und im persönlichen Gespräch, also nochmal, ich bin halt Techniker, Ingenieur, da sieht man sein Gegenüber und man weiß genau, er redet von was, wo er versteht und lebt.
Ja.
Oder es ist einer, der will einem nur was verkaufen. Und da war bei mir sehr schnell die Wahl auf MKE gefallen, weil ich sage mal, die Jungs, salopp, ja, haben sich da selbstständig gemacht, waren unheimlich motiviert, haben die ganze Bandbreite an Know-how. Und dann habe ich mich schon entschieden, mit meiner Frau das auch diskutiert. Ich denke, die passen gut zu uns, das sind die Experten. Und dann geht ja, was ich sehr gut bei MKE finde, ja, wo bekomme ich jetzt einen Energieberater her?
Ja, ja? Genau.
Aha. Und dann, ja, wir kennen da einen und da ging es eigentlich eins zu eins weiter. Der Herr Kosi kam dann und hat natürlich zuerst gefragt, wo liegt Liptingen? Ja. er hat dann hergefunden und war dann analog, so auch ein sehr technisches Gespräch. Und jetzt, er kam nicht und hat gesagt, das und das und das, sondern hat wirklich die Wanddicke gemessen, die Dämmung an der Decke, die Fenster und. Und hat dann aufgrund von diesen technischen Aufnahmen dann ein Sanierungskonzept erstellt und war dann auch sehr, ja, sehr ehrlich. Ja, hat gesagt, okay, eine Dachisolierung bringt mehr. Überleg dir, ob beim Fertighaus die Wände machen möchtest. Das bringt vielleicht nicht ganz so viel.
Ja, das Kosten und Nutzen immer, ne?
Genau, also immer Kosten-Nutzen-Rechnung und hat ein sehr detailliertes Projekt vorgelegt, hat mir dann am Anfang noch den Link geschickt. Man muss ja dann auch den Antrag stellen, was ich dann gemacht habe. Wir haben dann den Maximalbetrag ausgeschöpft und dann lief innerhalb von einer Woche, hat es dann auch die Genehmigungsstelle da genehmigt. Und dann, wie gesagt, war für mich der Startpunkt und ich wollte eigentlich ein bisschen früher starten, aber da kam Winter und im Winter und jetzt ist eigentlich heute in der April die perfekte ja. Zeit, um genau. Das zu machen.
Eigentlich die perfekte Randbedingung für eine Wärmepumpe. Wir haben es noch, es ist zwar warm, es wird jetzt wieder wärmer, aber wir haben immer wieder einfach Tage, wo es einfach warm-kalt ist, ja. Also so ein bisschen das wechselhafte Wetter ist. Gleichzeitig die Sonne scheint, also die PV-Anlage arbeitet, ne? Und für die Wärmepumpe ist es auch, wenn es draußen die Luft jetzt nicht bei Minusgraden ist, sondern halt, da arbeitet sie einfach effizienter. Und das sind genau diese Übergangszeiten, die aber bei uns, und das sage ich halt auch immer wieder, deswegen die Wärmepumpe einfach sinnvoll ist, die bei uns einfach auch einen gewissen Raum einnimmt im Kalender, ja, und einen größeren Raum einnehmen, wie diese Extremsituation, wo ich dann irgendwie zwei Wochen mal Minusgrade habe und es wirklich kalt ist, ja,
ja. Also da wollte ich noch was dazu sagen. Natürlich macht man sich Gedanken. Du hast keine Fußbodenheizung, ja, und die Heizkörper
ja.
Und die Vorlauftemperatur ist wesentlich niedriger. Wie kommst du da zurecht? Und da gehe ich ein bisschen auf Nummer sicher. Und dann haben wir einfach im Winter,
ja.
Im Dezember,
ja.
Mal vier Wochen unsere Vorlauftemperatur genau auf das Niveau gesenkt, dass jetzt die Wärmepumpe abliefert. Und wir sind dann nicht da vorne in der Wohnung.
Ja.
Das war angenehm und das war dann für mich auch nochmal eine Sicherheit. Okay, ja. Mit einer niedriger Vorlauftemperatur ja. Bekommt man die Bude auch warm.
Sehr, sehr gut. Das ist genau der Punkt, den ich immer wieder sage. Wenn man sich unsicher ist, an jeder Gasölheizung kannst du die Vorlauftemperatur einstellen. Stell die auf 40 Grad und geht dann oder stell die erstmal auf 35 Grad und geht dann mal in 5er Schritten hoch. Ja. Aber nicht irgendwie für einen Tag, sondern halt für 3, 4 oder vielleicht eine Woche, dass man dann merkt, okay, ist vielleicht ein bisschen zu kalt, dann stelle ich mal 5 Grad höher und so tastet man sich mal ran über den Winter. Natürlich ist das Arbeit. Natürlich musst du da immer in den Keller rennen und gucken und machen, ja. Aber dafür hast du die Sicherheit, hey, dann weißt du, bei 40 Grad, bei 45 Grad Vorlauftemperatur fühle ich mich immer noch wohl. Ja? Heißt, ich muss jetzt keinen Heizungstausch machen, etc., etc., etc. Ich wollte jetzt nochmal einen Schritt zurückgehen. Das heißt, dein Weg war eigentlich der, dass du dich allgemein im Internet informiert hast. Du bist bei Weiland stecken geblieben und dann hast du über Weiland zu MKE gefunden.
Genau.
Und über MKE zu deinem Energieberater.
Genau,
und
ja.
Der Energieberater hat dann den Sanierungsfahrplan gemacht, sozusagen das Gebäude aufgenommen, erstmal energetisch bewertet. Daher wissen wir auch, dass da 242 Kilowattstunden pro Quadratmeter pro Jahr an Endenergiebedarf in der Ist-Situation ist. Und dann hat er das simuliert, was passiert, wenn wir da jetzt die Wärmepumpe machen und so weiter und so fort. Ne?
Ja.
Das war sozusagen der Weg. Okay, das ist ja auch spannend. Chris, wenn du dich da drauf oder ihr euch da drauf spezialisiert habt, die Wärmepumpen zu tauschen, aber die Heizleitungen nicht zu verlegen bei einer Fußbodenheizung. Das heißt, die erste Frage wäre, in welcher Konstellation findet ihr das vor? Also wird oft ein Heizungstausch gemacht? Und die zweite Frage, was für Voraussetzungen braucht ihr, damit ihr gut arbeiten könnt? Also ich glaube, das, was wir jetzt bei Manfred haben, dass da ein Energieberater den Sanierungsfahrplan hat und so weiter, das ist so, wie man sich das wünscht. Ja. Ist das überall so oder nicht?
Tatsächlich gar nicht oft.
Echt?
Okay. Ganz, ganz selten. Es gibt sehr wenige Kunden oder potenzielle Kunden, die auf uns zukommen und sagen, so, ich habe alles parat,
yeah.
Jetzt nur noch die Wärmepumpe.
Okay.
Das haben wir eher seltener. Oft ist tatsächlich der Weg, der das über das Weiland-Portal, das möchte ich auch wirklich bewusst erwähnen.
Okay.
Weiland hat da ein relativ gutes Portal für den Endkunden, wo die Endkunden im Endeffekt eine Anfrage stellen können, schon einen Heizungsvorschlag bekommen und dann dementsprechend einen Partner aussuchen können oder anfragen können.
Mhm.
Und dieser Partner wird dann im Endeffekt vermittelt. Das bedeutet, wir bekommen dann über dieses Portal eine Anfrage und können dann natürlich alles DSGVO-konform auf den Endkunden zugehen.
Das heißt, ich als Interessent habe erstmal keine Ahnung, was ich denn überhaupt da machen will. Dann gehe ich online bei Weiland und klicke mich da durch.
Genau.
Und dann bekommst du, wenn das dann sozusagen aus deiner Region, wie auch immer ist, wie auch immer das dann intern gemacht wird, ist ja auch egal. Aber du bekommst als Handwerker eine Nachricht, hey, da gibt es einen Kunden, der will das und das und das. Und dann ist er schon mal vorgestellt, was er haben möchte.
Man sagt ja immer vorqualifiziert.
Es
ist schon mal gar nicht recht, aber wir starten den Prozess dann dennoch nochmal, wir resetten den und gehen dann nochmal auf den Kunden zu. Wir haben dann eine eigene Checkliste,
okay,
die wir dem Kunden schicken, weil das Thema, das muss man einfach sagen, es gibt, ich sage es immer so, wir haben eine Ressource und das ist die Zeit, die können wir nicht multiplizieren. Okay. Deswegen gehen wir auf den Kunden zu, haben erstmal ein telefonisches Gespräch, wo wir reinhören, wie ernst ist es. Wir sagen immer, ist eine Couchanfrage, abends irgendwo beim Fernsehen gucken oder möchte wirklich jemand was machen. Dann bekommen die Kunden von uns eine Checkliste, wo sie ausfüllen müssen und diese uns zurückschicken mit ein paar Bildern, ein paar Unterlagen, die vorliegen. Dann, und jetzt kommt wieder das Thema, weil wir wirklich uns auch darauf spezialisiert haben und da wirklich tagtäglich nichts anderes machen. Also wir verbauen zwischen 40 bis 50 Anlagen im Jahr.
Mhm.
Können wir dann aus der Ferne mit den Bildern und der Checkliste schon so eine genaue Grobkostenkalkulation erstellen, dass wir die schon mal dem Kunden zuschicken können.
Aha.
Dann hat er schon mal eine grobe Ausrichtung, wo das hingeht. Und da, denke ich, unterscheidet uns von vielen anderen. Gerade auch schon bei dieser Grobkostenschätzung machen wir eine richtige Projektierung der Anlage. Dann auch Verbrauchswerten meistens, aber ganz klar mit dem Hinweis, dass wir das am Schluss über die Heizlast 12.8.31 nochmal gegenprüfen
müssen.
Wir können und nehmen wir auch keine Aufträge
an. Ganz, ganz wichtig, ja.
So, wenn der Kunde dann uns signalisiert, okay, der Kostenrahmen geht in die Richtung, wo ich mir vorstelle, und gibt uns tatsächlich so das Signal, nicht, er muss mit uns arbeiten, sondern er kann es sich vorstellen, dann fahren wir raus. Dann sagen wir, okay, das ist ein potenzieller Kunde für MKE, der hat Lust, wir haben Lust. Wenn wir dann vor Ort sind, dann nehmen wir uns die gesamte Situation nochmal auf, gucken uns alles ganz genau an. Und dann ist genau das Thema, dann geht der nächste Step los, dass wir sagen, wenn noch keine Heizlastberechnung nach 12.8.31 da ist und der hydraulische Abgleich noch nicht berechnet wurde, dann holen wir keinen eigenen Energieberater. Wir haben so zwei, drei Energieberater, mit denen wir jetzt, man sagt nicht zusammenarbeiten, aber wo wir sagen können, das ist eine gute Anlaufadresse.
Ja.
Und da ist auch der Jacosi von Energie Durchdacht immer ganz vorne mit dabei, weil es einer der wenigen Energieberater ist, wo wir wirklich sagen, es hat Hand und Fuß, was er macht.
Yeah.
Also muss man einfach ganz klar sagen. Dann ist es oft so, dass er dann dazukommt, jetzt auch wie bei Manfred, die Heizlastberechnung erstellt, dann auch den hydraulischen Abgleich berechnet. Und das ist immer das Schöne, er nimmt die Heizkörper auch auf, macht einen Soll-Ist-Vergleich. Was kann dieser Heizkörper an Last bei Norm-Außentemperatur liefern? Und was benötige ich und berücksichtigt dann auch tatsächlich andere Einflüsse. Also es reicht, Gleichzeitigkeitsfaktor ist jetzt in der Küche zum Beispiel ein Kühlschrank, der permanent 150 Watt Wärme abgibt, dann darf der Heizkörper auf 150 Watt weniger haben, sage ich. Mit dieser Heizlastberechnung tun wir dann unsere Berechnungen nochmal verifizieren, ob du die hast, und die gegebenenfalls nachprojektieren, und dann bekommt der Kunde von uns im Endeffekt dieses fertig finale Endangebot, wo er dann im Endeffekt einen Knopf dran machen muss und dann starten wir im Endeffekt dann mit dem ganzen Thema Bestellungen vor Ort dann den Umbau und machen die ganze Umsetzungsmaßnahmen vor Ort.
Das heißt, für dich ist einfach auch nochmal wichtig, dass da der Energieberater eben mit im Boot ist, der das Ganze mit begleitet, um einfach die Sicherheit zu haben, dass es nachher auch funktioniert, ne? Die Auslegung etc.
Richtig, aus zwei Sachen. Also wir könnten ja theoretisch auch einen Energieberater selber beauftragen mit der Berechnung. Aber wir sind sehr kundenorientiert und sagen, es ist gar nicht verkehrt, dass du eine dritte Partei drin hast, die auch sagt, und das finden wir mal als Lernprozess auch wichtig, stopp, so vielleicht nicht, wir machen es einen anderen Weg oder wir haben noch andere Möglichkeiten. Ich glaube, da wäre jeder ein bisschen befangen, wenn er von uns dann im Endeffekt diesen Auftrag hat. Das ist dort nicht so und das finde ich auch gut, dass auch dann der Endkunde die Möglichkeit hat zu sagen, ich will vielleicht einen anderen Weg einschlagen, und hat dann nochmal eine dritte Partei, die sagt, ja, können wir so machen, und der Kunde sagt dann zu uns, so und so möchte ich es gerne haben, und dann können wir dann noch drüber reden. Deswegen ist es immer, denke ich, hilfreich. Und was natürlich, wo wir keinen Meter von wegweichen, ist tatsächlich die Raumweise Heizlastberechnung 12.8.31. Wir haben leider auch ganz viele Anfragen mit einer 18.95, also DIN 18.95 Heizlastberechnung, wo wir tatsächlich auch klipp und klar sagen, machen wir nicht. Also wir hatten auch schon Beauftragungen, wo die Heizlast als Grundprojektierung da war, wo wir aber sagen, wenn die 12.8.31 nicht nachgereicht wird und wir das dann gegenchecken können, nehmen wir den Auftrag nicht an, weil es bringt uns nichts, einen Auftrag zu haben und der Kunde friert am Schluss. Das ist
was sind da die Unterschiede oder die Hauptunterschiede, sag ich mal, wenn ihr euch dafür entschieden habt, dass ihr das dann sozusagen nicht begleitet?
Da bin ich dann nicht zu tief im Detail. Also es ist natürlich so, dass der Bundesverband für Wärmepumpen auch die 12.8.31 empfiehlt, so wie jeder andere Hersteller eigentlich auch. Zudem haben wir schon oft das Thema gehabt, dass wir starke Abweichungen hatten. Und auch mit den Besprechungen mit unseren Energieberatern haben die gesagt, da sind zu viele Schätzwerte drin.
Ja.
Das ist jetzt einfach mal vorsichtig formulieren.
Ja.
Und dann kann das ganze Thema halt auch mal 50% in alle Richtungen ausschlagen. Und wir hatten es tatsächlich schon oft so, dass eine 18.5.99 herangezogen wurde. Es gibt auch noch eine 47. Das heißt, rund einfach andere Normen.
Ja, ja.
Und wenn dann am Schluss die 12.8.31 nochmal berechnet wurde, dann waren da auf einmal 2, 3, 4 kW Unterschied. Und das kann halt einfach dazu führen, dass eine andere Wärmepumpe dann die passende ist.
Ja.
Weil wir, anders als bei Gas- und Ölheizungen, absolut vermeiden wollen, dass die Wärmepumpe überdimensioniert ist.
Ja.
Sondern wir gucken tatsächlich, dass sie unterdimensioniert ist.
Ja.
Dass wir einen Bivalenzpunkt treffen.
Ja.
Von minus 6 bis minus 8. Mhm. Aber auch wieder, und das ist ganz, ganz wichtig, wir pauschalisieren nichts,
gar nichts.
Man darf bei dem Thema Wärmepumpen nichts pauschalisieren. Also pauschal sagen, Bivalenzpunkt minus 8 ist genau richtig, ist absolut der falsche Weg, sondern es ist wirklich immer individuell auf das Haus abzustimmen, auf den Kunden. Und da kommen so viele Parameter mit rein, deswegen muss wirklich jede Wärmepumpe einzeln projektiert und aus.
Das ist genau, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, zu verstehen, wie man früher gearbeitet hat. Und wie man bei den Wärmepumpen arbeiten muss. Ja? Also früher ist man hingegangen und hat gesagt, ja gut, Gas- oder Ölheizung, ja, packst du noch 2 drauf oder 4.
Ich im Keller stehen.
Ja, genau.
Ich habe da noch was übrig.
Ich habe da noch einen nach. Genau. Das können wir genauso gut verwenden. Ja? Zu viel ist nicht zu wenig, das kriegen wir auch noch hin. Ne? Das ist halt bei Wärmepumpen, dann funktionieren die halt einfach nicht so, wie sie funktionieren sollen.
Genau, es läuft erstmal, es ist auch das Thema, wo wir stark konkurrieren. Die ersten 10 Jahre wirst du da auch keinen großen Unterschied haben.
Ja.
Das Takten, das kommt dann später, der Taktverhalten, wo sich dann da, sag ich mal, die Schäden irgendwo aufzeigen. Man muss aber wiederum sagen, ich bin da sehr positiv immer gestimmt, das kommt uns auch oft zugute. Deswegen sind viele Heizkörper
Ja, genau.
Und wir können sie tatsächlich jetzt, wie auch hier beim Manfred, einfach mit der Vorlauftemperatur sogar abgesenkt wiederverwenden.
Ja.
Und haben relativ geringe Investitionskosten, können im Endeffekt mit einem einfachen Heizungstausch auf Wärmepumpe mit dem alten Bestandsnetz im Endeffekt alles weiter betreiben.
Genau, das ist genau ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil wir haben ja so diese Mythen, die überall da sind. Wärmepumpe geht nur bei Neubau. Ich glaube, Fertighaus aus 1974 mit 242 Kilowattstunden pro Quadratmeter pro Jahr Endenergiebedarf ist ein Wort, zeigt, dass es kein Neubau ist, erstens. Ja. Zweitens, Wärmepumpen brauchen ganz viel Strom als ein Punkt. Und drittens, Wärmepumpen brauchen Fußbodenheizungen. Und da kommt genau das, das ist ganz gut eigentlich, dass das sozusagen zugute kommt, dass früher die Heizkörper oder die Berechnung einfach ein bisschen nach oben aufgerundet wurden oder halt nach oben dimensioniert wurden, weil jetzt vielleicht der Heizkörper, wenn der richtig ausgelegt wäre, der wäre vielleicht ein Drittel kleiner, der ist jetzt ein Drittel größer, das ist genau das Drittel, was man vielleicht auch, was vielleicht auch ausreichend ist, aber es ist einfach wichtig, man muss es überprüfen, man muss es einfach gegenchecken, ob das tatsächlich ausreichend ist oder nicht. Und was auch nochmal wichtig ist, ist der hydraulische Abgleich, der dann mitkommt. Wie war das jetzt für dich, Manfred? Wäre das für dich eine Option gewesen, wenn jetzt rausgekommen wäre, dass die Heizkörper nicht ausreichen würden, dass man nochmal nachrüstet oder irgendwas? Oder wäre das dann für dich ein Ausschlusskriterium?
Nein, wäre eigentlich kein Ausschlusskriterium, weil, wie gesagt, mir ging es einmal um die Technik und einmal um die Natur, also CO2-Einsparung. Es hängt natürlich irgendwo am Geld. Ja, wenn das jetzt irgendwo 100.000 Euro alles gekostet hätte, dann hätten wir es ein bisschen stückeln müssen. Aber jetzt hat es keine Rolle gespielt. Ja,
ja, ich glaube, was auch wichtig ist zu verstehen, es geht bei der Pauschalaussage, man braucht Fußbodenheizung, schwingt ja das mit, dass man halt eine Flächenheizung braucht. Bedeutet, ja, dadurch, dass die Vorlauftemperatur geringer ist, brauchen wir einfach mehr Fläche, an der die Energie übergeben wird.
Ja, ja.
Gleichzeitig kann ja auch der einfachste Schritt, wenn die Heizkörper nicht ausreichen würden, würde ja bedeuten, man müsste die Heizkörper tauschen. Also das heißt, alter Heizkörper weg, nochmal ein Drittel größerer Heizkörper beispielsweise. Und das ist auch vielleicht schon ausreichend. Es muss nicht immer die Fußbodenheizung oder die Wandheizung
her. Ja. Ja, also tatsächlich ist es so, dass wir eigentlich nie, wenn jemand, sag ich mal, das Thema mit den Heizkörpern hat, dass da eine Fußbodenheizung reinkommt, weil das ist wirklich, das ist einfach teuer.
Ja.
Oft ist es so, dass man Typ 21 oder 22 Heizkörper oder machen wir es einfach, schmale Heizkörper verbaut hat.
Mhm.
Und oft ist es so, dass man mit den gleichen Maßen einfach breitere Heizkörper einbauen kann.
Mhm.
Die alten Ventile vom Sitz 1 zu 1 übernehmen kann. Ja, kommt ein neues Ventil drauf, aber das Gute ist, es ist mittlerweile alles so genormt, dass man im Endeffekt Nachfolgemodelle hat. Und dann ist so ein Heizkörper auch echt schnell getauscht und auch kostentechnisch natürlich ein Thema. Kommt auch auf die Anzahl der Räume an.
Yeah.
Aber es ist nicht so, dass jetzt das nochmal 30.000 Euro das kostet. Das muss man auch ganz klar sagen. Wir sagen immer so eine Pauschale für den Kunden, dass er ein Gefühl bekommt, je nach Größe, sagen wir zwischen 800 bis 1.200 Euro muss er rechnen
pro Heizkörper
mit Ventil, mit einem Ventil, was man einstellen kann für den hydraulischen Abgleich, mit Einbau, mit alles drum und dran.
Ja, ja.
Dass er einfach so ein Gefühl bekommt. Das geben wir immer den Kunden mit und dann am Schluss stellt sich ganz oft heraus, ja gut, wir müssen 2, 3 Heizkörper tauschen, der Rest passt.
Ja.
Das haben wir ganz oft. Deswegen, da ist denn der richtige Weg, wirklich zu sagen, wenn man sich mit dem Thema irgendwo mal befasst und wirklich das auch vielleicht umsetzen will, wirklich einen guten Energieberater finden, der auch sowas macht. Weil man muss sagen, die klassischen Heizungsbauer, die sind einfach voll, die haben die Zeit nicht, da rauszufahren, Heizkörper zu prüfen. Dafür sind die Energieberater, denke ich, wenn sie gut sind, die genau die richtigen.
Ja.
Und das checken zu lassen. Und dann hat man mehr. Man bekommt die Kosten auch gefördert. Also von dem her ist es jetzt auch nicht so, dass das einen umhauen wird. Und man hat halt dann einen Fahrplan, an dem man sich auch entlanghangeln kann.
Genau.
Genau. Also da hat uns auch der Energieberater die Sicherheit gegeben. Wie gesagt, das kommt noch hinzu, Heizkörper. Er hat uns die Sicherheit gegeben, er hat alle Heizkörper gecheckt und hat uns dann auch empfohlen, einfach mal 3, 4 Wochen die Vorlauftemperatur runterzufahren Und wenn man das am eigenen Leib testet, dann weiß man, okay, die Sicherheit haken, ich kann wieder den nächsten Schritt gehen.
Genau, genau. Und das ist ja eigentlich so ein ganz guter Punkt, weil wenn du das jetzt in dem Zustand, wie das Haus jetzt auch ist, dass wir der Vorlauf dein Brutto testest und danach nochmal beispielsweise die Kellerdecke dämmst oder die oberste Geschossdecke nochmal zusätzlich dämmst etc., dann ist ja weitere Maßnahmen, die dafür sorgen, dass die Wärme weiterhin oder stärker im Haus bleibt.
Ja,
bedeutet, es wird ja besser gefühlt. Ne?
Ja,
also
genau.
Das heißt, the worst case hast du schon getestet, live getestet und kannst dir damit sicher gehen, dass das auch nachher funktionieren wird.
Ja, exakt.
Wichtig dann noch von meiner Seite aus, was aber dennoch nicht aus Acht gelassen werden darf, ist, man muss sich schon Gedanken machen, was möchte ich umsetzen, weil ich auf das Endprodukt im Endeffekt für uns als Fachmann, darauf legen wir am Schluss die Wärmepumpe im Endeffekt auch aus. Bedeutet jetzt im Umkehrschluss, wenn man sagt, okay, ich nehme jetzt die Heizlast von dem Gebäude an, die ich jetzt habe, baue eine Wärmepumpe ein, die dann ca. 20% kleiner ist, weil das einfach so richtig ist, und dann saniere das komplette Haus, ist die Wärmepumpe auch zu groß. Sprich, da muss man in den Austausch gehen mit dem Kunden, das ist auch ein Fachmann und ein Energieberater, deswegen ist diese Dreierkonstellation immer ganz wichtig. Wo möchte ich hin? Und dann geht man zusammen diesen Weg und tut das Produkt im Endeffekt auf diesen Endpunkt auslegen. Und da muss man den Leuten noch ein bisschen die Angst nehmen. Wir haben oft das Thema, dass der Kunde sagt, ich habe aber noch Maßnahmen, was ich die nächsten 2 Jahre umsetzen möchte. Dann kann ich jetzt noch keine Wärmepumpe einbauen. Kann man es am Schluss machen, aber man kann auch eine Wärmepumpe, wie gesagt, anteilig über den Heizstab fahren und über den Bivalenzpunkt. Der verschiebt sich dann nämlich. Also sprich, wenn ich die Wärmepumpe dann im ersten Step auslege auf einen Bivalenzpunkt von -4 und durch die Sanierungsmaßnahmen rutsche ich dann auf -8, ist das dann für die Übergangszeit absolut kein Problem. Und da muss man den Leuten auch ein bisschen die Angst nehmen. Dieser Punkt ist nicht so, dass ab dem Moment ein Heizstab dazu schaltet mit 9 kW und dann die ganze Wohnung zu heizen. Der wird zugesteuert. Also der kommt erstmal mit 600 Watt und wenn dann die Annäherung der Vorlauf- und Rücklauftemperatur erfolgt, dann schaltet auch nicht weiter hoch. Und wir können ihn auch begrenzen. Also da gibt es so viele Möglichkeiten technisch, warum wir auch wiederum auf Weihnacht gestoßen sind und damit denen arbeiten, die im Endeffekt das Ganze dann individuell auch gut einstellen lassen, dass die Anlage dann auch permanent läuft. Und du hattest es auch vorhin erwähnt, Max, dass wir gar nicht die tiefen Temperaturen haben. Und das ist oft dieser Angstpunkt, den wir bei Kunden haben. Und beim Bundesverband für Wärmepumpen gab es bis kurzem noch, jetzt brauchen wir dazu einen Fachpartnerzugriff, glaube ich, eine schöne Klimatabelle, aber die gibt es bestimmt auch auf anderen Portalen, die wirklich auf Stundenchartbasis zeigt, wie viel Grad habe ich jetzt bei -8 in dieser Region. Kommt auf die Wetterstation an. Und da ist es tatsächlich so, -8 Grad und tiefer haben wir knappe 50 Stunden.
So, Wahnsinn, gell?
Also gerne die Zahlen nochmal.
Klar, jeder Region
und weiter. Das natürlich, also jetzt bitte auch nicht, hast noch die Zahl, aber viel mehr wird es auch nicht sein. Und die Leute haben echt eine Panik, dass da der Bivalenzpunkt immer erreicht wird und der Heizstab kommt. Ich glaube, dieses Jahr, ich sehe das immer in meinem Teich, dieser ist dann nicht einmal zugefroren. So, und das ist, wo ich mich dann wiederhole. Ich habe auch eine Wärmepumpe zu Hause, wo ich mich dann auch freue und alle anderen, die eine Wärmepumpe haben, dass die Winter dann doch auch milder werden. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, ist ein anderes Thema, aber ich sag mal, für das Thema Wärmepumpen ist es auf jeden Fall ein positiver Faktor.
Ja. Und das hast du eigentlich ein ganz, ganz wichtiges Thema auch angesprochen. Wann kommt denn die Wärmepumpe zum Einsatz und die Auslegung der ganzen Maßnahmen? Ne? Also, da habe ich auch. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil wenn ich jetzt beispielsweise weiß, dass ich in den nächsten Jahren, also 1-2 Jahren, jetzt überschaubarer Zeitraum, sowieso vorhabe, Kern zu sanieren. Das heißt, die nochmal 20 cm Dämmung an die Wände kommt, Fenster ausgetauscht werden, Dach komplett neu gemacht wird, etc., etc., dann macht es vielleicht wenig Sinn, jetzt die Wärmepumpe zuerst zu tauschen, um danach nachher sozusagen die ganzen Maßnahmen zu haben. Andersrum halt vielleicht interessanter, zuerst jetzt die anderen Maßnahmen machen und dann die Wärmepumpe aufbauen. Oder, und das ist ja auch etwas, wo sich also auch in der Förderlandschaft was geändert hat, dass man ein Hybridsystem fährt. Das heißt, ich lasse meine alte Öl- oder Gasheizung noch stehen, baue parallel dazu meine Wärmepumpe auf, die dann sich ergänzt. Natürlich muss es dann entsprechend geschaltet sein, dass dann sozusagen bei den Minusgraden dann läuft die Wärme, die Öl- oder Gasheizung. Und bei den Wärmepumpen angenehmen Temperaturen, ich sage mal auf 5 Grad aufwärts, dann läuft einfach die Wärmepumpe an und fertig, ja. Ich lasse es so weit laufen, bis entweder mein Öl verbraucht ist, weil ich gerade so viel Öl eingekauft habe, mit 5000 Liter beispielsweise, ich habe nur 1000 Liter Verbrauch oder eineinhalb im Jahr, dann kann ich das noch ein paar Jahre weiterlaufen lassen, parallel geschaltet, vielleicht sogar über einen längeren Zeitraum. Und wieso nicht, ja, kann ich ja auch so machen auf der Art und Weise. Und der Bivalenzpunkt vielleicht auch nochmal kurz zur Erklärung, das ist genau der Punkt, an dem die Wärmepumpe Zusatzenergie braucht, mit dem Heizstab, der dann dafür sorgt, dass es passt.
Richtig, man muss aber auch da wieder sagen, der rechnet. So, man darf eins nicht vergessen, das ist, sag ich mal, alles auf dem Papier gerechnet, hängt mit der Normaußentemperatur und der Leistung der Wärmepumpe zusammen. Man muss aber sagen, man hat auch Gleichzeitigkeitsfaktoren, man hat Energieeinflüsse ins Haus, die auch veranlassen können, dass dieser Bivalenzpunkt sich ins Positive verschiebt, weil ich gleich jetzt einfach 8 Leute so an den Tag da habe und jeder so circa 150 Watt Wärmeabstrahlung hat, dann habe ich auf einmal fast 1 kW Wärmelast wieder im Haus. Andererseits, wenn jemand natürlich die ganze Zeit lüftet, dann geht es in die andere Richtung. Mhm. Aber wie du sagtest, ist der errechnete Punkt. Aber auch da ist es so, dass man den natürlich jetzt einfach fix einstellen kann. Wir machen es halt gerne so und das können wir dann über die Ferne auch. Wir können uns auf die Anlage einwählen. Wir können im Endeffekt gucken, wie läuft die Anlage. Da wird dann dein Herz aufgehen, Manfred, wenn du dann die ganzen Daten checken kannst. Wie ist es gelaufen? Wie kann man es auch optimieren? Und da sind wir dann auch genau der richtige Ansprechpartner, weil wir das automatisch machen. Mhm. Und dann kann man mit diesem Bivalenzpunkt auch spielen.
Mhm. Und was auch nochmal mitgeschwungen ist, oder mit dem Bivalenzpunkt natürlich mit zusammenhängt, ist, man hat früher, ist man da, minus 10 haben wir einmal gehabt in den letzten 5 Jahren, jetzt legen wir alles auf die minus 10 aus und dann läuft die Geschichte. Das ist so, wie ich sage, hey, ich fahre einmal im Jahr mit dem Wohnwagen in Urlaub oder einmal in 5 Jahren fahre ich mit dem Wohnwagen in Urlaub oder ich könnte es mir vorstellen. Also kaufe ich mir jetzt einen Wohnwagen und fahre jeden Tag zur Arbeit mit meinem Wohnwagen, weil ich diesen Punkt habe, wo ich das Auto mal brauche. Und das ist genau so ein Punkt, wo man sagt, hey, den Wohnwagen kannst du dir einmal in 5 Jahren mieten und kannst du dann nutzen. Natürlich kostet das Mieten verhältnismäßig teurer, wie wenn ich denn in Besitz hätte. Aber diese über die 5 Jahre den Wohnwagen in Besitz zu haben und täglich zu fahren, ist wiederum auch teurer. Und deswegen diese Auslegung, ne, das einfach mal sich das vor Augen zu führen. Ich finde, das ist immer so ein schönes Beispiel, wie man sich das eigentlich veranschaulichen kann. Wie sinnvoll ist das überhaupt, ne? Dass man da dran geht oder nicht. Wir haben jetzt eigentlich ganz viele Fragen, würde ich behaupten, mit behandelt, die man hätte, wenn man sich jetzt zum Thema Wärmepumpe auseinandersetzen würde. Welche Fragen oder welche Sorgen hattest du am Anfang, die wir vielleicht noch nicht angesprochen haben? Oder haben wir jetzt alles angesprochen? Ich weiß es nicht.
Also ich sage mal, die typischen Sorgen, die man zuhört, ja, also du hast keine Fußbodenheizung, man braucht zu viel Strom und wird dann das Haus noch warm. Das waren so die typischen Fragen und dann bin ich das schrittweise angegangen, also Strom, jetzt unabhängig von der Wärmepumpe, das wollte ich, um direkt Geld zu sparen und auch der Umwelt da weiterzuhelfen. Das habe ich schon jetzt auch schon gesagt. Die Vorlauftemperatur haben wir runtergefahren. Der Energieberater hat gesagt, okay, die Heizkörper passen. Wir haben das also getestet und somit habe ich eigentlich keine Sorgen. Und für mich war dann ausschlaggebend in der Planung die Weiland-Leute im KE plus Energieberater. Die haben vorher sehr eng zusammengearbeitet. Das war für mich so der Schlüsselpunkt.
Aha.
Und jetzt bin ich einen Schritt weiter. Sie arbeiten auch noch zusammen in der Phase.
Ja.
Und ich hoffe, dass heute Nachmittag dann das erste warme Wasser kommt. Also für mich war das Vertrauen in die drei Partner hat sich bis jetzt bestätigt. Ja.
Sehr schön. Ich finde auch immer ein wichtiges Thema ist, welche Art der Anlage kommt rein. Es gibt Innengeräte, es gibt Außengeräte. Ne? Es gibt da auch verschiedene Möglichkeiten. Jetzt haben wir hier bei dir die Situation, dass das Gerät ich sage immer, es gibt immer diese schönen Wärmepumpen, die direkt vor der Haustür stehen, was ich persönlich nicht so schön finde, weil wenn ich nach Hause komme, möchte ich von meinem Haus begrüßt werden und nicht zunächst mal von der Wärmepumpe. Ich mache mir vielleicht auch als Architekt vielleicht da viel mehr Gedanken, wie man das machen sollte. Aber oftmals hat es einfach einen ganz pragmatischen Grund, weil einfach da der Heizraum ist. Ja? Und man will einfach den kürzesten Weg haben vom Heizraum raus nach draußen. Und dann ist es oftmals die Einfahrt oder der Hauseingang etc. Wobei ich manchmal denke, ja gut, ich könnte aber auch um die Ecke gehen und da wäre es vielleicht nicht so aufdrängend und würde nicht so eine Rolle spielen. War das für dich eine Überlegung? Waren das für dich Gedanken? Wo habe ich mein Außengerät stehen? Wie wirkt das auf mich und wie beeinflusst das dich?
Nein, also ich muss zugeben, das Design von der Wärmepumpe finde ich jetzt nicht schlecht. Also Ja. Ich würde es nicht stören, wenn ich jetzt jeden Tag vorbeilaufe. Bei mir war jetzt zufällig, dass es dann hinterm Haus steht. Also
fand ich super.
Nicht jeden Tag, ja, aber ja. Mich hätte es nicht gestört, wenn es direkt vor dem Haus stehen würde.
Ja. Okay. Wie siehst du das als einer, der nachher dann die Ausführung hat und damit auch zu tun hat?
Also mir sind natürlich die Wärmepumpe am liebsten, die direkt an der Wand stehen.
Ja.
Ein Loch durch die Wand und wir sind direkt im Heizungskeller.
Ja.
Die Konstellation und genauso oft wie die anderen, also das schenkt sich da eigentlich nicht viel. Nee, tatsächlich, ich gebe Manfred da recht, die Weiland-Wärmepumpe finde ich auch echt schick, muss man sagen. Das Gute ist, und darum kann man mit der so viel spielen, ist relativ leise. Das ist auch eine der Fragen, die viele Kunden haben.
Genau.
Die ich noch mit zu beisteuern möchte.
Mhm.
Thema Lautstärke.
Ja.
Und das kann man dann natürlich sehr gut auch wirklich managen. Also man hat da wirklich viele Möglichkeiten. Wir können jetzt wie in dem Falle hier auch, also hier war es lauttechnisch nicht das Thema, sondern eher einfach, dass der Platz da einfach perfekt ist.
Mhm.
Hier fahren wir im Endeffekt im Erdreich. Sprich, die Wärmepumpe steht egal wo, einfach die kommt auf einen Fleck X raus und die Rohre verlaufen im Erdreich. Das kann man machen. Man hat da bestimmte Parameter technischer Natur, die man einhalten muss wegen der Hydraulik. Aber die kann man, sage ich mal, im Standard-Einfamilienhaus kann man die gar nicht erfüllen. Und von dem her sind wir da bei allem dabei. Also sind wir offen für alles.
Mhm. Okay, ja. Ich bin da so ein bisschen, ich muss zugeben, ja, es nimmt schon einen gewissen Raum bei mir zumindest ein, wo ich sage, hey, lass uns doch überlegen, wo die Wärmepumpe tatsächlich hinkommt. Ne? Also wie steht sie da, wie wirkt sie dann auf mich? Kann ich die vielleicht ein bisschen kaschieren oder muss ich die immer präsent haben, richtig präsent haben? Weiß ich, also das ist so ein bisschen Berufskrankheit vielleicht. Ne?
Man muss aber auch da wieder eng in den Austausch. Wir haben im Endeffekt, würde ich jetzt einfach mal sagen, drei Parameter, die wir einhalten. Das ist einmal der Kundenwunsch, dann das Thema Lautstärke und Wärmepumpen, die wir verbauen, arbeiten mit natürlichen Kältemittel, R290. Sprich, wir haben eine Schutzzone, die wir einhalten müssen. Ganz grob, einmal einen Meter drumherum. Dann öffentliche Bereiche sollte man meiden. Muss man meiden, sagt man sie ja so. Und die drei Punkte, die muss man miteinander im Endeffekt so abstimmen, dann dort auf einen Nenner.
Ja.
Ganz wichtig.
Ja. Ja. Wir haben jetzt eigentlich, wenn wir das so betrachten, das Haus, wir haben das, also oder der Energieberater hat das Ganze bilanziert, wir haben den Ist-Zustand, wir haben den Soll-Zustand und ich finde es so spannend, dass wir hier oder dass auch Manfred, du dich dafür bereit erklärt hast, dass wir in einem Jahr uns nochmal treffen werden und das finde ich echt super.
Sehr gerne.
Dass wir dann nochmal schauen werden und auch mit dir natürlich, dass wir dann auch nochmal schauen werden und das finde ich echt so spannend. Wie war das jetzt in der Kälteperiode? Wie waren jetzt die Vorhersagen? Ist es eingetreten? Ist es nicht eingetreten?
Ja.
Wo gab es Schwierigkeiten oder war man begeistert? Ne? Was waren die Wehwehchen oder auch nicht? Finde ich einfach total spannend. Weil wir dann auch nochmal das Ganze mitbegleiten können. Ja, das finde ich echt super, dass du dich auch dafür entschieden hast.
Ja, sehr gerne.
wir kommen eigentlich schon so ein bisschen zum Schluss. Wir kratzen ja schon an einer Stunde. Ich finde, es ist vergangen. Man hat sich eigentlich ganz nett unterhalten und die Zeit ist verflogen. Manfred, hast du noch was auf dem Herzen, was dir wichtig ist?
Nein, eigentlich nicht. Also bei mir ist es die Vorfreude.
Ja, das glaube ich.
Die Vorfreude da, ich freue mich da drauf und bin gespannt, was ich dann in einem Jahr erzähle. Aber Stand heute bin ich sehr froh, dass ich jetzt die ganzen Schritte gemacht habe. Und ab heute Nachmittag bin ich dann glücklich, dass mein Haus kein CO2 mehr in die Luft schiebt.
Sehr schön. Das ist doch mal was Positives auf jeden Fall. Chris, wie ist es bei dir? Also du kannst auch noch gern mal was sagen zu dir oder zu euch. Und
erstmal vielen Dank für die Einladung für den Podcast.
Sehr gerne.
Es hat uns sehr gefreut. Wir freuen uns über Anfragen. Also wir sind eine Fachfirma für Wärmepumpen im Bereich Ludwigsburg Umgebung. Freuen uns da über auch einen Austausch mit Endkunden, mit auch anderen Partnern, die mit uns arbeiten wollen. Wenn da jemand irgendein Interesse hat, gerne bei uns melden. Wir sind da immer rund um die Uhr erreichbar fast. Kommt auf uns zu. Und dann können wir das gerne zusammen starten, die Reise. Und dann freuen wir uns schon mal auf euch.
Sehr schön. Ich werde natürlich in den Shownotes die Sachen, über die wir gesprochen haben, verlinken. Also auch Weiland,
Der Energieberater.
Der Energieberater, den packen wir auch noch mit rein. Genau, der Energieberater, MKE, Weiland, das Kundenportal.
Ne, wie? Heizung Online.
Heizung Online,
genau.
Danke.
Genau. Das ist vielleicht noch ganz kurz, dass ich nur ganz kurz dazu sage. Auch ein ganz wichtiges Tool, auch für uns, auch für den Endkunden, ein ganz tolles Tool, was man einfach, sage ich mal, pushen muss, damit es einfach auch den Mehrwert liefern kann, den er im Endeffekt liefern kann.
Soll.
Genau.
Ja, das ist, also packen wir auch in die Shownotes rein. Finde ich auch ich habe mir da auch mal durchgeklickt, ne? Also ist relativ einfach, relativ simpel und dem für dich auch eine Zeitersparnis, weil du nachher eben auch weißt, was die Kunden haben wollen. Packen wir in die Shownotes, könnt ihr gerne reinschauen. Ihr wisst ja, dass ich zwischen Heidelberg und Karlsruhe daheim bin, sprich Landkreis Karlsruhe. Wenn ihr da auch noch irgendwie Fragen habt oder sowas, kommt auch gerne auf mich zu. Schreibt mir dazu eine E-Mail über Social Media oder über email-info@bauherr-werben.de. Aber auch wenn ihr sonst noch Fragen zu dieser heutigen Runde habt, zu dieser Folge habt, weil wir wissen, dass wir uns in einem Jahr wiedersehen, kann ich jetzt schon die Fragen sammeln. Also wenn du noch Fragen hast, lieber Zuhörer, schreib sie gerne, info@bauherr-werben.de. Ich werde nochmal auf Instagram auch nochmal kurz teilen, wie es hier bei Manfred ausgeschaut hat. Die Wärmepumpe, wie man die eingebaut hat, mit ein paar Sequenzen, wenn ihr euch dafür auch noch interessiert, gerne auch da bei Social Media vorbeischauen. Ansonsten danke ich euch für diese tolle, nette Runde und wir hören uns alle spätestens in einem Jahr.
Vielen Dank.
Dankeschön.
Ciao.
Ja, ciao.